Der nächste Impulsgeber ist Paul Nemitz, Direktor für Grundrechte und Unionsbürgerschaft in der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission. Ein alter Bekannter, auch schon aus einer Werkstatt zum Thema Hate Speech. Und deswegen darf ich Ihnen versprechen, dass ein sehr inhaltsreicher und vor allem auch temperamentvoller Vortrag auf Sie wartet. Herr Nemitz.
Vielen Dank, Frau Würzberg, und vielen Dank für die freundliche Einladung heute. Ich gehe mal ein bisschen weg am Anfang von der Mediendiskussion, komme aber hinterher wieder zurück, weil ja die Ausgangsfrage ist, was bedeutet das Digitale einerseits für Wirtschaft und andererseits für Gesellschaft? Und es ist ja unzweifelhaft, dass sowohl für Wirtschaft und Gesellschaft das Digitale Chancen bietet, großartige Herausforderungen für wirtschaftliche Kreativität und Wohlstand, aber auch ökonomische Risiken. Und genauso ist das bei den gesellschaftlichen Themen, bei Demokratie, Rechtsstaat, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechten. Ja, auf der einen Seite ist das Internet und das Digitale unzweifelhaft ein Freiheitsgewinn, mehr Zugang zu Informationen, jeder kann sich äußern, jeder kann theoretisch gehört werden. Aber das Internet bringt auch Risiken mit sich, und nicht nur Risiken, sondern auch Probleme, die sich schon materialisieren, die man schon empirisch erfassen kann, für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechte. Und darüber möchte ich auch etwas sprechen, um, sagen wir mal, dem etwas naiven Internet- und Digitaloptimismus vielleicht auch mal so einen kleinen Akzent entgegenzusetzen. Ich glaube, es ist richtig, wenn man sagt, hier in Europa wird zunächst über den Markt nachgedacht. Die europäische Integration war ja ein wirtschaftliches Unterfangen. Wir waren ja zunächst die europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Aber ich glaube, es ist heute so, dass wir ja zur Wertegemeinschaft gewachsen sind. Wir haben eine Grundrechtecharta, die verbindlich ist. Wir haben inzwischen direkte Wahlen zum Europäischen Parlament. Und auch in der breiteren Demokratiedebatte spielt ja Brüssel heute eine ganz andere Rolle. Das hat sich auch in den letzten Jahren erst entwickelt, wenn man sich über die Debatte zwischen Brüssel und Budapest mal Gedanken macht, wenn man schaut mit unserer Mitteilung über Rechtsstaatlichkeit, wie wir versuchen, Ungarn und auch Polen auf den rechten Weg zu weisen, dann ist es wahrscheinlich immer noch richtig, dass bei den Rechtsetzungskompetenzen hier das Wirtschaftliche überwiegt und wir in vielen kulturellen Dingen gar nicht Rechtsgrundlagen haben, Recht zu setzen. Es ist aber, glaube ich, falsch zu sagen, dass hier darüber nicht nachgedacht wird. Zu unserem Thema Pressefreiheit, Medienpluralität und die Risiken dafür in Europa veranstalten wir im November ein sehr großes europäisches Kolloquium. Wir sehen drei Angriffspunkte. Und wir tun das natürlich unter dem Gesichtspunkt Demokratie, Stabilisierung und Grundrechts- und Rechtsstaatlichkeitsstabilisierung. Wir sehen drei Angriffspunkte. Erstens Medienkonzentration unter Privaten in einigen Mitgliedstaaten, also Stichwort Berlusconi, Murdoch, aber wir sehen auch in einigen anderen Mitgliedstaaten ein zunehmendes Maß an Konzentration. Auch in Deutschland ist das ja ein Thema, was bekannt ist. Die Kommission hat schon vor einigen Jahren ein Observatorium eingesetzt, um einfach mal zu beobachten, wie es um die Medienpluralität steht. Zweite Problemrichtung ist der Zugriff des Staates auf Medien. Immer wieder der Versuch von Regierungen, die Freiheit von Journalisten und Medienschaffenden einzuschränken. Das aktuellste Beispiel in Europa, außerhalb der Union, aber trotzdem natürlich flagrant, ist die Türkei. Aber auch innerhalb unserer Mitgliedstaaten, bei den schon genannten Ländern, teilweise auch anderswo, sehen wir Tendenzen, denen man da entgegentreten muss. Und das Dritte ist in der Tat das Digitale. Das Digitale ist einerseits natürlich ein theoretischer, potenzieller Vielfaltsgewinn, weil sich jeder auf Twitter äußern kann, jeder kann was auf Facebook schreiben und kann auch theoretisch gesehen werden. Tatsächlich untergräbt aber das Digitale jedenfalls derzeit sowohl in Amerika als auch in Europa den Qualitätsjournalismus. In Europa können Sie das ganz einfach an zwei Dingen ablesen, nämlich erstens, alle großen Zeitungen, und das ist nicht nur in Deutschland so, machen Minus. Die sind in einer Existenzkrise. Und das hat einfach etwas damit zu tun, dass es Google insbesondere gelingt, mehr als 50% der Werbeeinnahmen, die früher in Print gegangen sind, bei sich zu konzentrieren. Das ist ein Trend, der nach Europa kommt. Auch dieses eine Unternehmen kassiert, was früher im Markt verteilt wurde. Und damit ist die Frage, die Marc-Jan Neumann gerade ansprach, die sich ja auch vor Google schon stellte, jetzt noch virulenter geworden, nämlich wie sichern wir eigentlich die zukünftige private Finanzierung von Pluralität von Meinung in der Demokratie und damit jedenfalls zum Teil, ist ja nicht alles, was privat finanziert wird, Qualitätsjournalismus, aber zum Teil eben doch auch. Google hat hier eine Sonderrolle, aber auch Facebook und Twitter dringen ja in diesen Markt ein. Vor ein paar Jahren war hier, wenn wir in Brüssel diskutiert haben, mit Kollegen aus dem Wettbewerb immer noch die herrschende Meinung, diese Unternehmen werden niemals Inhaltsproduzenten werden. Das sind Technologieunternehmen. Ich muss sagen, ich habe damals schon zu denen gehört, die gesagt haben, die haben so viel Geld, die müssen ja irgendwas machen. Irgendwas werden sie machen und die werden auch in Inhalte gehen, wenn sie da Chancen sehen. Und das sehen wir jetzt auch. Alle drei großen Unternehmen und auch viele Unternehmen in diesem Ökosystem um sie herum werden Inhaltsproduzenten, also ich nenne nur mal beispielhaft das relativ gut ausgestattete Projekt von Google, die verlässlichste Nachrichtenquelle der Welt zu werden. Also der Anspruch, dass man durch Algorithmen und durch Gegenchecken auf dem Internet sicherstellt, dass die Nachrichtenquelle Google wertvoller wird als Reuters oder Bloomberg oder die dpa. Und das ist, vielleicht macht es ein Algorithmus, aber das ist jedenfalls Inhaltsproduktion. Das ist auch eine Art von redaktioneller Arbeit, vielleicht automatisiert. Also sagen wir mal, Zukunft des Robo-Journalismus. Wir sehen auch, dass teilweise journalistische Ambitionen verbunden werden mit großen Digitalunternehmen. Also wenn Sie schauen, wer die Washington Post gekauft hat, und wie dort Unternehmenskonzepte vom E-Commerce übertragen werden auf die Washington Post und auch wieder zurück. Ist vielleicht ganz interessant, aber zeigt jedenfalls auch, dass es ja auch den Unternehmern, die bisher Tech gemacht haben, vielleicht auch einfach Spaß macht, das Geld, was sie haben, in Inhaltsproduktion und damit auch in Einfluss in der Demokratie umzumünzen. Und in den letzten Tagen beobachten wir ja der Kurs von Twitter, 20-30% gestiegen, der fällt und steigt immer so ein bisschen aufgeregt. Und woran liegt's? Weil man hört, Twitter soll übernommen werden, vielleicht durch Disney. Und Disney gehört eine der großen, vielleicht der größte Kabelgesellschaft, auch ABC. Und in Amerika gibt es ja die Mode, die wird auch zu uns kommen, der sogenannten Cord-Cutters, also die Leute, die einfach gar nichts mehr auch über Kabel empfangen, die Fernsehen gucken wollen über Facebook, Twitter und Google nur noch. Und diese Übernahmespekulationen, die jetzt dazu führen, dass Twitter 30% gestiegen ist in den letzten Tagen an der Börse, hat eben etwas damit zu tun, dass man sagt, ja, das könnte ja Sinn machen für Disney als Eigentümer eines großen Kabelfernsehnetzes, das ständig Abonnenten verliert, und zwar in Millionengröße jedes Jahr, jetzt umzuschwenken und sich mit Twitter zu tun, einem Twitter, das ja gerade angefangen hat, live zu übertragen, Sport, und das nächste ist die Politik, und dann kommt immer mehr, und dann irgendwann sind wir auch, sagen wir mal, von der Trennung von Inhalt und Technologie weg, und Kabel und Terrestrisch spielt alles keine Rolle mehr, und alles wird durch diese Unternehmen integriert, produziert und übertragen, denn das ist ja das Konzept von Disney, vom Studio bis zum Endverbraucher. Also wenn man wissen will, wie sich die Medienlandschaft vielleicht bewegt und wie sich Tech bewegt, muss man nach Amerika gucken. Und ich würde schon sagen, das muss man alles sehr ernst nehmen, denn Tech gewinnt. Ich kenne kein Beispiel, in dem Tech-Unternehmen angetreten sind in Konkurrenz mit anderen Branchen, und die anderen Branchen haben versucht, sozusagen in den Tech-Bereich reinzukommen, und die Tech-Unternehmen haben versucht, in den was ja einige vordigitale Service-Dienstleistungen und Unternehmen nennen, hineinzukommen. Und da gab es dann eine Zeit lang Konkurrenzkampf und am Ende immer Tech gewinnt. Wenn das so ist, muss man sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen, und zwar in allen Branchen und auch in allen gesellschaftspolitisch relevanten Bereichen. Das heißt dann eben auch nicht nur in Bezug auf die Medien, sondern grundsätzlich, was bedeutet es für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte? Und ich möchte mal einmal, weil das Thema Hate Speech hier angesprochen wurde, mich da ein bisschen hinbewegen, aber bevor ich das tue, mal ein bisschen spekulieren darüber, warum wir eigentlich ein Erstarken von Populismus und gespaltenen Gesellschaften überall auf der Welt sehen. Das ist ja nicht nur ein Thema in Deutschland oder in Frankreich oder in Großbritannien. Wir sehen es auch in den Vereinigten Staaten. Wir sehen es gewisserweise auch in Spanien und Griechenland. Und mal die Frage stellen, hat das vielleicht auch etwas mit dem Zusammentreffen neuer Kommunikationsstrukturen und Kanäle und neuer Kommunikationsformen mit Tendenzen zu tun, die wir schon vorher kannten aus der Marktwirtschaft und aus dem Kapitalismus, nämlich Stichwort Freiheit und Individualisierung, steigende Ausdifferenzierung in der Gesellschaft von Lebensbedürfnissen und Konsum. Und diese Ausdifferenzierung setzt sich fort in den neuen Formen der ganz individualisierten Kommunikation auf dem Internet, Facebook, Twitter als Beispiel. Und diese Ausdifferenzierung hat ja zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass wir uns bewegen in einer Welt, in der wir andere Meinung gar nicht mehr wahrnehmen. Der strukturierende Journalismus spielt dann keine Rolle mehr, sondern wir bewegen uns in einem Echo Chamber, also einem Echozimmer, in dem immer nur das zurückkommt, was wir reingerufen haben. Also vollständige Vermeidung von kognitiver Dissonanz, das macht den Menschen ja auch glücklich, man hört gar nicht mehr das, was man nicht hören will. Und wir können uns fragen, was das bedeutet für Demokratie. Das ist das eine. Das andere ist, diese neuen Formen der Kommunikation, dieser ja so scheinbar offenen und vielfältigen Kommunikation, machen es sehr viel schwieriger, komplexe Konzepte von Gesellschaft und von Politik zu vermitteln. Konstanze Kurz hat gesagt, wir bewegen uns mit Twitter und diesen ganzen Internetformen hin auf eine Pöbeldemokratie. Warum? Weil es natürlich einfach ist, mal schnell auf Twitter mit 140 Zeichen zu sagen, es ist alles scheiße hier, und weil es natürlich auch einfach ist, mal ein schmutziges Video hochzuladen oder irgendwelche Bilder mit Parolen auf Facebook, weil es aber andererseits eben unmöglich ist oder sehr, sehr schwer jedenfalls in diesen Formen der Kommunikation das zu tun, wofür wir eigentlich einen Qualitätsjournalismus haben, nämlich Debatte zu strukturieren, Argumente abzuwägen und auch mal etwas anderes zu hören als das, was man immer hören will. Und wenn wir das alles zusammentragen, dann, glaube ich, wird uns klarer, also die ökonomische Dimension und diese Kommunikationsformdiskussion und die daraus folgenden realen politischen Entwicklungen, die wir sehen, dass es dort ein Kontinuum gibt, einerseits Richtung Hass und Aufschaffung zu Gewalt und Volksverhetzung, und dass andererseits das Thema Öffentlichkeit in der Demokratie bei der Bewertung des Digitalen im Zentrum stehen muss, fast. Denn was bedeutet es denn für eine Demokratie, wenn all das passiert? Denken wir das mal zu Ende. Der Qualitätsjournalismus verschwindet, weil er unfinanzierbar wird. Wir haben nur noch Kanäle, in denen man sich anpöbeln kann. Und wir hören nur noch das, was wir hören wollen. Wir wollen auch, wir kommunizieren gar nicht mehr mit den anderen, und andere Meinungen nehmen wir gar nicht mehr wahr. Dann ist Demokratie so, wie wir sie kennen, vorbei. Und ich glaube deswegen in der Tat, dass wenn wir dann ins Kleinteiligere gehen und uns fragen, wie muss eine Medienordnung der Zukunft aussehen, dass dann die technischen Fragen, die Sie hier ja diskutiert haben, gar keine technischen Fragen sind, sondern das sind die ganz großen Fragen der Gestaltung der Zukunft. Und zu diesen Fragen gehört dann als kleines Pünktchen, ich möchte das gar nicht zu sehr in den Mittelpunkt drücken, zum Beispiel der Versuch der Kommission und ja auch des Bundesjustizministeriums in Deutschland durch Selbstregulierung die großen Internetunternehmen dazu zu bewegen, rechtswidrige Äußerungen, Aufstachelung zu Gewalt und Volksverhetzung und auch, sagen wir mal, Beleidigung runterzunehmen vom Internet und das ein bisschen mehr mit Rigorosität zu tun. Es ist richtig, dass wir genauso wie das Bundesjustizministerium einen Verhaltenskodex ausgehandelt haben mit den Unternehmen. Wir sind jetzt in der Phase der beginnenden Überwachung, ob das auch funktioniert, ob das umgesetzt wird. Deutschland ist etwas weiter. Deutschland hat differenziertes Bild. Facebook ganz gut. Google so in der Mitte. Bei Twitter ist noch nicht so viel los. Europaweit müssen wir mal sehen. Kommission und auch Bundesjustizminister haben auch klar gesagt, wir versuchen es mal mit der Selbstregulierung, aber ob das funktioniert, das hängt eben dann von der Empirik ab. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir andere Mittel und Wege überlegen. Und ich glaube, das ist auch eine ehrliche Beschreibung. Diese Selbstregulierungsschule, die Begeisterung dafür ist oft nicht auf Empirik basierend. Es gibt ehrlich gesagt ziemlich wenig Formen von Selbstregulierung, die funktionieren, gerade im grundrechtsrelevanten Bereich, sehr, sehr schwieriges Thema. Deutschland ist da ein interessantes Beispiel, weil es eben nicht reine Selbstregulierung der Unternehmen ist, sondern verschränkt mit institutionellen Vorkehrungen und freiwillige Selbstkontrolle der Medien, Jugendschutz, also auch ein bisschen mit gesetzlichen Grundlagen. Aber die reine Selbstregulierung von Unternehmen im grundrechtsrelevanten Bereich ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich will mal sagen, da sind wir auch ganz nah wieder bei der Frage, was bedeutet das Digitale? Das Digitale aus Kalifornien kommt zu uns mit der Erklärung über die Unabhängigkeit des Internets, the independence of the Internet. Und eigentlich ist diese Doktrin die, und jetzt gehe ich mal zum Thema Rechtsstaatlichkeit ein bisschen, das Internet muss weltweit eins sein. Und wenn wir nationale Gesetze haben, die uns regulieren, wird ja die Einheitlichkeit des Internets, die Globalität des Internets infrage gestellt, damit der zentrale Mehrwert des Internets. Und deshalb darf es das nicht geben. Das ist der Anspruch von der Declaration of Independence of the Internet. Und das ist etwas, was die Unternehmen auch in ihrer Geschäftspolitik zu operationalisieren versuchen. Ich gebe Ihnen mal das Beispiel des Google Falls, ist ja bekannt, Recht auf Vergessen. Das war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Bereich des Datenschutzes. Da ging es um die Frage, gibt es ein Recht auf Vergessen auf dem Internet? Das ist schon eine tolle, große Frage. Aber vorher ging es zunächst mal um die Frage, ist eigentlich ein europäischer Richter überhaupt zuständig, wenn es um Rechtsverletzungen durch Antworten auf Suchfragen geht, die wir hier stellen? Und Google hat da sowohl vor dem Nationalgericht als auch vor dem EuGH ganz simpel vorgetragen, nein, die Antworten, die wir senden von unseren Computern auf die Fragen, die sie stellen in unserem Suchfenster, die kommen ja aus Kalifornien, der Computer steht in Kalifornien, also ist da europäisches Recht gar nicht anwendbar, sondern weltweit gilt nur eins, kalifornisches Recht, und weltweit ist auch nur ein Richter in Kalifornien zuständig, wenn Sie da ein Problem mit einer Antwort haben. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem in Deutschland man gesagt hat, ja, das Verpixeln, das machen wir mal bei Street View. Also wenn die deutsche Befindlichkeit so ist, dann gehen wir drauf ein. Aber gleichzeitig wurde in Spanien sozusagen die juristische Grundlage für das Eingehen auf und das Akzeptieren des Rechts anderer Hoheitsgebiete als der Vereinigten Staaten versucht zu untergraben. Das ist leider oder zum Glück misslungen. Das spanische oberste Verwaltungsgericht war da schon gar nicht mit einverstanden, hat dann die Fragen dazu dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt und der hat auch klar gesagt, es ist in diesem Fall, da ging es ja um Datenschutz, gab es auch einen konkreten Zuständigkeitsanknüpfungspunkt. Aber Grundsatzurteil jedenfalls, europäisches Recht ist anwendbar und der europäische Richter ist zuständig. Aber ich sage das nur mal, um Ihnen klarzumachen, was eigentlich die technisch-ökonomische Ideologie des Internets mit sich bringt. Das muss man einfach wissen. Das ist die Richtung. Und wenn wir vor diesem Hintergrund über Rundfunkgesetzgebung und anderes diskutieren, ist die Vorfrage immer, kriegen wir eigentlich die Unternehmen überhaupt erstmal dazu, grundsätzlich sich dazu zu bekennen, europäisches Recht zu achten? Ich kann Ihnen sagen, in den Verhandlungen über diesen Code of Conduct hier auf europäischer Ebene war das sehr, sehr schwierig. Da wurde sehr lange sich gesträubt, überhaupt erstmal zu erklären, auch das schriftlich zu machen, dass europäisches Recht hier anwendbar ist, weil uns immer vorgehalten wurde, nein, das Einzige, woran wir uns halten können, das sind unsere Geschäftsbedingungen, die sind weltweit gleich und wir können nicht in jedem Staat, in dem wir operieren, da irgendwie anderen Bedingungen uns unterwerfen. Das ist etwas, was wir und auch die Justizminister der Mitgliedstaaten nicht akzeptieren konnten, aber Sie sehen, wie weit die Befindlichkeit, die hinter der Technologieentwicklung des Digitalen steht, geht bei solchen ganz grundsätzlichen Fragen. Und ich würde, um das mal nebenbei zu sagen, auch die Frage, zahlt man Steuern oder nicht, da so ein bisschen mit einordnen. Es gibt da so eine Mentalität, man steht etwas über den Staaten und über dem Recht. Und ich glaube, auf diese Grundsatzfragen, nämlich, was bedeutet das, was wir kleinteilig gerade regulieren? Ob das jetzt Medienregulierung ist, ob das E-Commerce ist, ob das Hate Speech ist, ob das Copyright ist, ob das Steuerfragen sind, muss man immer wieder auf die Grundfrage zurückkommen, was bedeutet es eigentlich für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechte, die ja als Konzeption ganz einfach voraussetzen, dass wir uns noch Gesetze geben können, die dann auch gelten, und zwar auch gegenüber den digitalen Akteuren. Ja, also so viel aus meiner Perspektive mal zum Nachdenken über diese Grundsatzfragen in der Kommission. Ich könnte jetzt vieles sagen und das mal durchdeklinieren. Was bedeutet das für Massenüberwachung durch Staaten, NSA? Was bedeutet es für den Datenschutz des Einzelnen? Das haben wir ja alles in den Workshops gemacht. Vielleicht noch mal ein Wort zum Thema Hass und Aufstachelung zu Gewalt. Wir haben schon vor dem Ansteigen, dem Dokumentieren des Ansteigens der Gewaltkriminalität in Deutschland europaweit gesehen, steigender Antisemitismus, steigende Islamophobie, hatten wir schon Studien der Grundrechteagentur in Wien. Jetzt die neuesten Zahlen aus Deutschland sind ja dramatisch, das Ansteigen der politischen Gewalt. Und ich will mal sagen, Europa hat historisch die Erfahrung gemacht, dass Pressekonzentration und Worte im öffentlichen Raum zu Taten führen und am Ende auch das Ende der Demokratie bedeuten können. Also wir haben da eine ganz andere historische Perspektive. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe immer, wenn die Unternehmen sagten, ja, wo ist denn eigentlich eure Empirik, dass Worte zu Taten führen, habe ich gesagt, diese Empirik braucht man in Europa nicht. Das haben wir schon erlebt, dass Worte zu Taten führen. Insofern werden wir bei der Umsetzung dieses Kodex sehr genau hingucken, dass die Unternehmen auch selbst sich bemühen, Umsetzung zu beweisen und zu dokumentieren. Also Bundesregierung denkt ja darüber nach, dass man auch wirklich dann sagen müsste, man muss eigentlich Audit-Gesellschaften in die Firmen schicken, die müssen dann mal genau schauen, ob das Qualitätsmanagement da auch richtig ist und ob die Verpflichtungen wie zum Beispiel Runternehmen von Aufschlagen zu Gewalt und Volksverhetzung innerhalb von 24 Stunden nach Notifikation auch eingehalten werden. Wir werden dabei unterstützt durch zivilgesellschaftliche Akteure. Zivilgesellschaft ist hier gespalten, muss man auch klar sagen. Also die Internetaktivisten rufen Zensur. Muss man immer gucken, von wem sie das Geld bekommen. Aber die, zivilgesellschaftlichen Verbände von Kirchen, von Religionen, auch die Antidiskriminierungsverbände, die Verbände von Lesben und Schwulen und so weiter stehen mit uns. Und natürlich auch die Verbände, die sich um Migration kümmern. Es ist aber keine einfache Diskussion, in der wir sagen wir ganz einfach sagen könnten, hier ist Europa und da ist Amerika. So einfach ist die Lage hier nicht. Wir setzen auf Methodenpluralismus, das heißt, verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen haben unterschiedliche Wege, hier zu prüfen, ob die Unternehmen sich an das halten, was sie versprochen haben. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass es hier um Kosteninternalisierung geht. Also ich fände es auch gut, wenn die Unternehmen über das Runternehmen von Aufschlachung zu Gewalt auch finanziell dazu beitragen, diese Themen anzugehen. Also in dem Sinne, dass nun also nicht nur, das ist ja immer das erste Angebot, was man dann bekommt, wir bringen euch bei, wie man Facebook und Google und YouTube effizient nutzt für Gegenrede. Das ist natürlich nicht mehr als Marketing eigentlich des eigenen Produkts, aber wenn es ein bisschen darüber hinausgeht, das heißt, wenn hier eben auch Demokratieförderung und Engagement vielleicht finanziell unterstützt werden oder auch zivilgesellschaftliche Organisationen und wenn auch die Unternehmen dann in einem nächsten Schritt vielleicht selbst tätig werden und nicht nur immer tätig werden, wenn ihnen das andere notifizieren. Das ist ja bis jetzt, und danach höre ich dann mal mit dem Spezialthema auf, der Unterschied zwischen Tech und Medienunternehmen, die Inhalte produzieren. Die Medienunternehmen, die Inhalte produzieren, dazu gehören auch die Sender, sind presserechtlich verpflichtet, ihre Drittkommentare zu moderieren. Das heißt, die Unternehmen auch hinsichtlich der Kommentarseiten müssen dafür sorgen, dass da nichts Rechtswidriges steht. Im Zweifel werden dann die Kommentarseiten geschlossen, wenn es zu schlimm wird. Und diese Verpflichtung, die kostet etwas. Was mir gesagt wurde, zwischen 3-5% der Kosten der Internetpräsenz eines großen Privatsenders oder eines Verlages sind solche Moderationskosten. Diese Kosten haben die Tech-Unternehmen nicht. Denn altes Recht privilegiert sie. Es stellt sie frei von dieser Verpflichtung. Als dieses alte Recht erlassen wurde, war man eben der Ansicht, naja, diese Plattformen sind ja neutral, die sind ja passiv, die machen ja nichts. Die haben deswegen keine Inhaltsverantwortung. Ich glaube, diese These kann man heute so nicht mehr aufrechterhalten. Und die Unternehmen wehren sich natürlich dagegen, aber ich glaube, ihnen ist auch klar, dass ihre unternehmerischen Konzepte, die ja gerade darauf beruhen, Inhalte neu zu ordnen, neu darzustellen, anzureichern und dann im Umfeld von diesen so angereicherten und umgeordneten Inhalten Werbung zu platzieren, meistbietend und meist zu Höchstkosten, dass das Konzepte sind, von denen man nicht behaupten kann, dass es einfach nur passive Plattformen sind. Ja, da sehen wir also einen Unterschied, der dann am Ende dazu führt, dass Tech gewinnt. Das ist noch einmal wieder 3-5% Kostenunterschied. Nehmen Sie es mal alles zusammen. Ja, nehmen Sie mal das Thema Copyright, nehmen Sie das Thema Steuern, nehmen Sie das Thema, die einen müssen moderieren, die anderen müssen nicht moderieren. Und schon haben Sie ein ganzes Paket von altem Recht, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, das heute strukturell zu einem Vorteil und zu einer Ungleichbehandlung führt zugunsten dieser Unternehmen, zu einer Ungleichbehandlung in dem Markt und auch beim Einfluss, jedenfalls strukturieren in der Demokratie. Ja, so viel zu meinem Themenbereich. Mein Appell ist eigentlich, lassen Sie uns immer wieder zurückkehren bei der Diskussion von Einzelthemen, von denen es viele gibt in Bezug auf die digitale Gesellschaft, zur Grundfrage sozusagen zu einer Folgenabschätzung, die wir in Brüssel bisher immer machen für ökonomische Folgen, für die Kosten für die kleinen und mittleren Unternehmen und die großen Unternehmen, was kostet es? Lassen Sie uns auch in Form von Folgenabschätzung denken für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, und zwar immer auch in unterschiedlichen Szenarios. Was heißt es eigentlich, wenn wir nichts tun, wenn wir der Technik und den Geschäftsmodellen freien Lauf lassen? Und was bedeuten die verschiedenen vorgeschlagenen Regelungsmodelle, angefangen von der Selbstregulierung bis zu gesetzlicher Tätigkeit? Vielen Dank.
Vielen Dank, Paul Nemitz.